Wer die Norm macht, hat den Markt. Wir sprechen mit Christina Reimann vom Zukunftsholzinstitut darüber, welche Bedeutung die Normung für die deutsche Säge- und Holzindustrie hat und wo in Zukunft Chancen und auch Herausforderungen liegen. Hören Sie also rein.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Christina Reimann, Geschäftsführerin des Zukunft Holz Instituts. Im ersten Teil unseres Podcasts sprechen wir über ein Thema, das meist im Hintergrund bleibt: Normung. Oft nicht wahrgenommen, aber ohne sie funktioniert vieles nicht. Das wird spätestens dann klar, wenn Normen fehlen oder veraltet sind. Bürokratisches Muss, notwendiges Übel oder doch ein echter Wettbewerbsvorteil? Wir sprechen über die Relevanz der Normung für unsere Unternehmen, über die Veränderungen der letzten Jahre und darüber, woran aktuell gearbeitet wird und was künftig auf uns zukommt.
Ja, guten Morgen. Hallo Christina Reimann, herzlich willkommen beim Timber Talk bei unserem Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vorweg geschickt, wir beide kennen uns schon seit Jahren, wir haben eben überlegt, 10 Jahre, deswegen duzen wir uns. Das ist also keine Respektlosigkeit mir, dir gegenüber, sondern wir haben uns schon seit langem aufs Du geeinigt. Christina, du bist sicherlich aus meiner Sicht eine der renommiertesten Expertinnen im Bereich der Normung. Machst es über 10 Jahre, trotz deiner jungen Jahre, ich kann es kaum glauben. Was fasziniert dich persönlich an dem Thema Normung? Ist ja schon außergewöhnlich, dass sich jemand so tief in das Thema eingräbt.
Also vielleicht erst vorweg eine Korrektur. Es sind noch nicht über 10 Jahre, mach mich nicht älter, als ich bin. Aber es ist tatsächlich eine gewisse Faszination meinerseits da. Ich glaube, es ist die Zusammenarbeit wirklich mit anderen Expertinnen und Experten, die aus unterschiedlichen Feldern kommen. Die kommen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Gleichzeitig ist das Thema Normung heute nicht nur ein technisches, sondern auch stark ein politisches Thema aus meiner Sicht. Wir unterfüttern ja mit unseren Normen ganz oft auch Regulatorik mittlerweile. Das heißt, es ist ein für mich sehr interessantes Spannungsfeld, tatsächlich da drin zu arbeiten.
Ja, ich glaube auch so eine verschworene Truppe in sich. Ich nenne euch ja immer liebevoll die Norm-Nerds, aber ihr seid ja schon so eine eingeschworene Gemeinschaft, glaube ich, wo man schwer reinkommt.
Na, ich würde mal sagen, dass wir schon recht inklusiv sind. Das ist jetzt kein geschlossener Kreis an Leuten, aber natürlich, es sind immer wieder Expertinnen und Experten, die man auf verschiedenen Ebenen dann begegnet. Also es ist jetzt nicht so, dass der Kreis ganz groß ist, aber gleichzeitig ist die Normung ja auch nicht nur ein Feld, das man jetzt ganz eng abstecken kann, sondern die Themen werden immer breiter, kommen wir sicherlich später noch drauf. Das heißt, es diversifiziert sich auch noch mal mehr.
Auch über die deutsche Grenze hinaus, glaube ich, ziemlich europäisch mittlerweile.
In jedem Fall deutlich auf europäischer Ebene, aber auch auf ISO-Ebene, also auch international. Das ist eigentlich, das ist so, wie du es gerade beschrieben hast. Wir haben nach wie vor natürlich unsere nationalen Spezifikationen auch, gerade im Baurecht, das ja auch stark da noch mit reinspielt. Aber vor allen Dingen auch in anderen Bereichen gibt Europa eigentlich den Ton an.
Jetzt bist du frisch gebackene Geschäftsführerin des Zukunft Holz Instituts. Das würde uns interessieren. Was ist das Zukunft Holz Institut? Was macht das? Und vielleicht nochmal zu dir persönlich, aus welchem Background hast du, dass du quasi dort jetzt tätig bist?
Also das Zukunft Holz Institut ist ein Kompetenzzentrum der Holzindustrie, das sich exklusiv oder nicht ganz exklusiv, aber mit Fokus auf die konstruktiven Vollholzprodukte. Es ist tatsächlich so entstanden, dass der Bedarf gesehen wurde von den Unternehmen, die ja sehr, sehr stark mittlerweile in der Weiterverarbeitung sind. Lars, du sagst es ja selber oft, wenn du als Verbandsvertreter unterwegs bist, dann wirst du als der Vertreter der Sägeindustrie gesehen. Das ist aber heute ja nicht mehr so, dass das nur die Sägeindustrie ist, sondern die meisten Unternehmen sind in der Weiterverarbeitung tätig, haben ganz viele andere Themen, die sie und Produkte, die sie mit abdecken. Das heißt, hier brauchen wir noch mehr Informationen für die Unternehmen, aber auch Informationen für andere Stakeholder, was das Bauen mit Holz angeht und vor allen Dingen auch die Produkte, die wir dafür einsetzen. Und das soll das Zukunft Holz Institut leisten. Das heißt, wir haben einen Schwerpunkt auf der einen Seite darauf, dass wir technische Informationen zur Verfügung stellen, praxisorientierte Forschungsprojekte durchführen. Es wird sicherlich jetzt weniger um Grundlagenforschung gehen, sondern wirklich beispielsweise um die Überführung von Grundlagenwissen dann auch in die Praxis. Wir sind sehr stark aktiv in der Normung und Standardisierung, kommen wir später sicherlich noch drauf, das heißt national, aber auch international. Das ist ein sehr, sehr großes Feld, das ist sicherlich ein Schwerpunkt und da geht es auch einfach darum, weiterhin marktfähig zu bleiben und den Markt auszubauen. Dafür legt die Normung teilweise einfach die Grundlage. Aber wir werden auch eine Art Fachberatung einrichten, wo dann Unternehmen sich ganz gezielt an uns wenden können. Also zum einen bei Fachfragen. Ich meine, natürlich stellen wir bestimmte Informationen sowieso zur Verfügung, aber die Praxis hat gezeigt in den letzten Jahren, jetzt komme ich ja auch aus dem Verband sozusagen, dass da immer wieder Bedarf da ist, doch nochmal ins Gespräch zu gehen und spezifische Fragestellungen für die einzelnen Unternehmen dann auch zu klären. Also auch das wird das Zukunft Holz Institut mit abdecken. Allerdings soll das jetzt nicht geschlossen sein, nur für DSH-Mitglieder, sondern durchaus auch für externe Stakeholder, also auch Ansprechpartner für Behörden, für Planer, Architekten. Genau.
Ja, ist eine GmbH, das Zukunft Holz Institut, gehört dem DSH zu 100%. Deswegen ist kein Zufall, dass du heute hier sitzt.
Genau.
Sag nochmal rasch, was ist dein beruflicher Hintergrund oder dein Ausbildungshintergrund? Das hatte ich einstiegs vergessen.
Können wir ganz am Anfang anfangen. Ich bin gelernte Schreinerin, wollte ursprünglich mal Architektur studieren, habe mich dann aber nach der Ausbildung tatsächlich fürs Holz entschieden. Das hat mich so fasziniert. Dann in Rosenheim Holztechnik studiert, war dann an der TU München tätig, also habe mich auch da schon viel mit der Festigkeitssortierung von Holz beschäftigt und auch mit den mechanischen Eigenschaften und bin dann, ich überlege gerade, ich glaube, über meine Abschlussarbeit hatten wir das erste Mal Kontakt, also oder ich mit dem Verband. Und meine Zeit an der TU München war dann auch mehr oder weniger begrenzt. Das sind ja immer befristete Verträge an der Uni. Und dann bist du damals genau im richtigen Zeitpunkt um die Ecke gekommen.
Sozusagen. Am Telefon habe ich dich eingestellt. Ich kann mich noch dran erinnern. Hat mich sofort begeistert. Du sagst Faszination für Holz. Manchmal weiß ich gar nicht, ob wir ausreichend wertschätzen in der Branche, dass wir mit Wald und Holz unglaubliche Träger von Faszination haben. Wir müssen das eigentlich meiner Meinung nach viel, viel besser nutzen, auch in der Perspektive. Jetzt hattest du das Stichwort Normung schon gebracht. Viele ziehen die Augenbrauen hoch und sagen, sowas ist Bürokratie. Ja, einige finden es ein notwendiges Übel. Wir beide haben, glaube ich, die gleiche Sichtweise darauf. Ich hatte mit Martin Lang in einem der Timber Talk-Ausgaben zu Beginn mal darüber gesprochen, auch in einer ähnlichen Blickrichtung. Und ich glaube, wir beide sehen es aber eher als Wettbewerbsvorteil, wenn es gut gemacht ist. Was sagst du Leuten, die mit diesem Vorbehalt Bürokratie auf dich zukommen?
Naja, sie haben in gewisser Weise schon recht. Ne? Es ist ein Wettbewerbsvorteil, der mit Bürokratie einhergeht, aus meiner Sicht. Es wird auch nicht weniger werden die nächsten Jahre, da können wir später noch drüber sprechen. Aber ohne Normen funktioniert es nicht. Also das Bauwesen würde nicht funktionieren, aber es funktioniert auch in ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens nicht. Also ich glaube, am ehesten stellt man immer fest, dass es Normen und Standards braucht, wenn sie fehlen. Also ein ganz klassisches Beispiel, das, glaube ich, jeder gut nachvollziehen kann, jetzt gar nicht aus dem Holzbereich, ist das Thema Stecker für Computer, Handys und Sonstiges. Ich meine, jeder von uns rennt permanent mit irgendwelchen Adaptern durch die Gegend, weil das eben noch nicht einheitlich geregelt ist. Also ein ganz klassisches Beispiel dafür, aber das gilt natürlich auch für sämtliche Produktbereiche, die wir jetzt mit dem Holz abbilden. Und auch wenn ich heute baue, dann brauche ich Produkte, die standardisiert sind und genormt sind, um eben auch, ich sag mal, der Regulatorik Herr zu werden. Ich will nicht jedes Mal neu verhandeln müssen oder mit jedem einzelnen Hersteller anfragen, ob das Produkt in der Qualität, wie ich es brauche, denn verfügbar ist oder ob das derjenige oder diejenige bereitstellen kann. Also ohne Normen funktioniert es nicht, schon gar nicht über Hersteller und Ländergrenzen hinweg. Und wir haben einen globalen Markt. Und selbst wenn wir nur regional unterwegs sind, müssen wir uns irgendwie auf eine Basis einigen. Ich meine, nicht umsonst gab es ja schon vor Urzeiten beispielsweise sowas wie die Tegernseer Gebräuche. Das ist ja auch nichts anderes, als sich irgendwo auf bestimmte Standards fest zu legen. Und heute hat das eben eine ganz andere Dimension. Und vielleicht noch ein weiterer Schritt oder ein weiterer Punkt, der heute gar nicht so trivial ist. Normen sind heute teilweise einfach auch die Voraussetzung für einen Marktzugang. Also ich kann als Hersteller teilweise meine Produkte nur noch am Markt platzieren, wenn ich eben bestimmte Normen einhalte. Das hat sich natürlich auch nochmal stark gewandelt. Wir haben heute Normen, die teilweise Gesetzescharakter haben, wenn wir über die harmonisierten Normen sprechen. Das heißt, da komme ich gar nicht umhin, mich dem auch irgendwo zu beugen. Das ist so.
Ich denke, viele in der Holzbranche und auch in der Forstwirtschaft sehen sich so ein bisschen als Individualisten, habe ich den Eindruck. Und deswegen beißt sich da so ein Stück weit. Aber der Wettbewerbsvorteil oder die Wettbewerbsfähigkeit, will ich mal sagen, entsteht ja eigentlich da, dass wir tatsächlich mit unseren Produkten auch gegenüber Materialien konkurrieren, für die eine Normung wahrscheinlich Standard ist. Stahl, Beton wird ja wahrscheinlich auch alles definitiv in entsprechenden Normen verankert sein, die auch aktiv weiterentwickelt werden von der Branche.
In jedem Fall. Und wir wollen ja auch, also eine Standardisierung ist ja auch Grundvoraussetzung dafür, in einem größeren Maßstab beispielsweise zu bauen. Und ohne geht's nicht, wie du sagst, vor allen Dingen auch mit Blick auf andere Materialien. Also es funktioniert nicht. Ich glaube, da braucht man nur den gesunden Menschenverstand für einzusetzen. Aber ich verstehe den Frust vieler Unternehmerinnen und vieler Unternehmer, die sagen, ich sage mal ganz plump, wir machen immer noch aus rundeckig. Und früher habe ich für den Nachweis, dass ich aus rundeckig mache, vielleicht einen halben Tag im Büro verbracht und das entsprechend irgendwo deklariert. Heute sind es 3 oder 4 Tage. Also das ist natürlich ein Punkt. Es wird deutlich mehr, was die Leistungsnachweise angeht. Das ist so. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass wir heute, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil auch fürs Holz, nicht mehr nur auf technische Eigenschaften und Brandschutz gucken, sondern eben auch zunehmend Themen der ökologischen Nachhaltigkeit beispielsweise damit reinspielen. Aber bedeutet auch mehr Bürokratie hintendran, ja.
Jetzt haben wir schon ein bisschen die Sichtweise der Unternehmen angeschnitten. Ich würde es gerne nochmal umdrehen, die Frage, und sagen, welche positive Relevanz hat eigentlich die Norm aus Sicht der Unternehmen selbst? Was können die denn positiv damit erwirken?
Naja, ich würde mal sagen, wer die Standards setzt, kontrolliert am Ende den Markt. Also es ist schon so. Diejenigen, die Vorreiter sind, geben irgendwo den Ton an. Und man sieht auch, dass vor allen Dingen andere Länder, sehr große Länder wie China beispielsweise, das strategisch ganz massiv nutzen. Vielleicht mal so ein paar Zahlen, weil ich es gestern erst wieder vor mir hatte. Ich glaube, es ist aus dem Jahr 2022. Wenn man sich jetzt internationale Normengremien anguckt, hat China ganz massiv aufgerüstet. In den letzten 10 Jahren haben die ihre Führung der Sekretariate um 106% ausgebaut, Deutschland um 2%. Wir sind immer noch Spitzenreiter. Aber man sieht, andere nutzen das strategisch ganz, ganz stark, weil die wissen, wenn wir einmal sozusagen im Markt etabliert haben, wie wir produzieren, wie wir unseren Markt gestalten, dann müssen sich die anderen eigentlich dem fast fügen. Das heißt, das ist natürlich auch ein strategisches Instrument, ganz klar. Ja.
Wer sich näher für die Normungsarbeit und die Abläufe in den Gremien auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene interessiert, findet weiterführende Informationen auf der Webseite des DIN. Dort sind auch die aktuellen Jahresberichte der Normenausschüsse Holzwirtschaft und Möbel sowie Bauwesen abrufbar. Sie bieten einen guten Überblick über laufende Projekte und Schwerpunkte. Die entsprechenden Links finden Sie in den Shownotes.
Lass uns mal auf die Normung und die Entwicklung der Normung blicken. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Du hast auch gesagt, fast 10 Jahre blickst du jetzt da schon drauf, kannst uns also da mitnehmen. Was hat sich in den letzten Jahren getan und welche Entwicklungen stehen künftig an? Also woran arbeitest du in den nächsten Jahren?
Also ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir nicht mehr so stark aus der Industrie raus normen, das heißt Innovationen normen, das passiert nach wie vor. Wir hatten allerdings die letzten Jahre die Situation, dass gerade auf europäischer Ebene im Baubereich sehr viel Stillstand war in der Normung. Das heißt, wir konnten viele harmonisierte Normen nicht überarbeiten. Das Ganze löst sich gerade so ein bisschen auf mit der neuen EU-Bauproduktenverordnung. Heißt aber auch, dass wir viel, viel stärker durch die Regulatorik getrieben sind. Also das heißt, dass wir eben vor allen Dingen durch den Green Deal und das ganze Maßnahmenpaket, das damit einherging, in der Pflicht sind auch teilweise zu Normen in bestimmten Bereichen, Vorgaben haben, was zu Normen ist. Sowohl über die Ökodesign-Verordnung, die Bauprodukten-Verordnung. Wir haben die EU-Richtlinie über den Gesamtenergieverbrauch oder die Effizienz von Gebäuden. Also all diese Regeln, die da kommen, die spielen sehr stark dann auch in die Normung rein, weil am Ende das Ganze darüber nochmal spezifiziert wird im Detail. Ganz wichtig ist hier, dass tatsächlich die Themen sich etwas geändert haben. Das heißt, wir haben ein deutlich breiteres Themenspektrum. Viel stärker im Fokus sind heute die Themen Umwelt- und Verbraucherschutz, ökologische Nachhaltigkeit, das Thema Kreislaufwirtschaft. Das heißt, das geht die Expertise, die wir heute brauchen, auch in den Bereichen, wo wir bisher in der Normung aktiv waren und auch sind, die verändert sich tatsächlich ganz stark. Und die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind andere. Also das ist tatsächlich so. Ein viel, viel breiteres Themenspektrum, was auch bedeutet, dass wir uns teilweise so ein bisschen neu finden müssen. Also ganz andere Sprache, Begrifflichkeiten. Wir haben das gerade in einem Normenausschuss gehabt, wo wir uns um diese ganzen Querschnittsthemen kümmern, wo wir auch gesagt haben, wir müssen erstmal wieder neu definieren, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir bestimmte Begriffe verwenden, weil jeder ein etwas anderes Verständnis dafür hat, gerade im Bereich der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch das Thema Digitalisierung. Das heißt, mit dem Mehr an Informationen, das künftig dann auch bereitgestellt werden soll, müssen wir Lösungen finden, das dann auch smart zu machen. Und das geht eigentlich nur noch digital. Also ich hefte meine CE-Kennzeichnung an mein Produkt, wird es nicht mehr getan sein. Das ist also so ein Punkt. Ne? Also wenn du fragst nach den Veränderungen, dann würde ich sagen, sind das ganz wesentliche Punkte. Was uns parallel dazu antreibt, also neben der Umsetzung der Regulatorik, vor allem der EU-Bauproduktenverordnung, ist natürlich das Thema der veränderten Rohstoffbasis, die auf uns zukommen wird. Wir wissen, wir werden veränderte Mengen haben, eine andere Zusammensetzung auch der Baumarten. Wir werden andere Qualitäten vermutlich bekommen, mittel- oder langfristig. Das heißt, wie damit umgehen.
Qualitäten auch innerhalb der Holzarten.
Ja, genau.
Ja, das verändert ja auch durch Wuchsbedingungen, Klimawandel etc. sich permanent.
Genau, das ist ein Punkt. Natürlich auch das Thema Gebrauchtholz als zukünftige Rohstoffressource. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, dann haben wir ja relativ definierte Produkteigenschaften, die wir dann auch ja wieder sagen gut heranziehen können für eine weitere Nutzungsperiode. Aber da hängt natürlich wahnsinnig viel hinten dran. Also sowohl auch wieder angefangen von der Logistik bis zur Verarbeitung, aber am Ende eben auch die Materialparameter, da wird es sicherlich neue Produkte geben.
Aber ein absoluter Wettbewerbsvorteil aus meiner Sicht, wenn wir es als Holzbranche gut machen gegenüber anderen Konkurrenzmaterialien, die vielleicht nicht in der Lage sind, das so effizient in eine Kreislaufwirtschaft zu bringen.
Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass Holz eigentlich prädestiniert dafür ist, sowohl in Kreislauf geführt zu werden, als eben auch kaskadisch genutzt zu werden. Das ist ja unser ganz großer Vorteil, würde ich sagen, dass wir eben über sehr langen Zeitraum tatsächlich Kohlenstoff binden können in unseren Produkten, je länger wir die nutzen. Gerade großvolumige Massivholzbauteile tatsächlich lassen sich aus meiner Sicht extrem gut wiederverwenden. Oder eben auch aufbereiten zu neuen Produkten oder einem Recycling zuführen. Und bei Recycling meine ich jetzt nicht immer, dass wir das sofort klein hacken sozusagen für die Holzwerkstoffindustrie, sondern auch beispielsweise große Balken wieder auftrennen und dann wieder zu geklebten Vollholzprodukten neu verarbeiten. Und sicherlich wird sich die Rohstoffbasis irgendwo diversifizieren künftig. Und ich glaube, am Ende kommt es eben darauf an, da gut drauf vorbereitet zu sein. Und das muss natürlich auch normativ mit begleitet werden. Und vor allen Dingen, und das ist das, was aktuell eben noch stark passiert, im Bereich Forschung und Entwicklung, da sozusagen die Grundlagen zu legen und dann das Ganze aber auch zu überführen in Produkte und in gewisse Standards, die wir einhalten. Also es muss jetzt nicht immer sofort eine harmonisierte Norm sein. Ja, das kann man ja Schritt für Schritt machen, dass man vielleicht auch erstmal eine Art Leitfaden schreibt, wie das funktionieren könnte und das dann in der Branche diskutiert. Aber da müssen wir auf alle Fälle die ersten Schritte gehen.
Eine spannende Veröffentlichung zur Wiederverwendung tragender Bauteile im Bauwesen kommt von der Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine am Karlsruher Institut für Technologie gemeinsam mit der TU München. Der Forschungsbericht beleuchtet die technische Umsetzung von der Bestandsaufnahme über den Rückbau bis hin zur Reklassifizierung von Holz- und Stahlbauteilen. Außerdem werden Ansätze zur Aufbereitung, Anpassung bestehender Bemessungsregeln und ein praxisnaher Leitfaden zur strukturierten Wiederverwendung vorgestellt. Den Link zum vollständigen Bericht finden Sie in den Shownotes.
Du hast das Stichwort CO2 schon angesprochen, das ist die neue Währung. Auch das zieht, glaube ich, jetzt künftig in die Normung stärker ein. Also früher hat man Normung ja, glaube ich, eher konstruktiv. Wie fest ist es, mal ganz simpel gesagt. Das verändert sich, glaube ich, auch in Zukunft und das ist auch ein großer Fokus in den nächsten Jahren für das ZHI.
Auf jeden Fall. Wie du sagst, die neue Währung, allerdings nicht ganz einfach, weil wir natürlich unterschiedliche Systemgrenzen auch haben, in denen wir momentan bilanzieren, sei es auf, ich sag mal, Nationalstaatenebene oder eben auf Produktebene. Und das Ganze kann eben nicht einfach miteinander vermischt werden. Das heißt, da muss man ganz klare Grenzen ziehen, auch wie man Dinge dann bilanziert und gegenrechnet. Da findet momentan eine große Diskussion statt, auch weil, und da kommen wir später noch drauf, beispielsweise auch Umweltproduktdeklarationen, wo ich ja sozusagen meine Umweltauswirkungen auf Produktebene ausweisen kann, die momentan freiwillig sind, die ich ausstellen kann als Hersteller oder eben auch nicht, künftig mehr oder weniger verpflichtend kommen werden. Das heißt, das wird eine Voraussetzung sein, in den harmonisierten Normen diese Indikatoren mit auszuweisen. Das heißt, eine EPD wird oder die Ergebnisse einer EPD werden künftig in der Leistungs- und Konformitätsbewertung mit dargestellt werden müssen und damit bekommt es natürlich ein ganz, ganz anderes Gewicht. Aber wie du schon gesagt hast, gibt eben diesen unterschiedlichen Ebenen. Es fängt ja schon im Wald an. Das heißt, wie wird dort bilanziert? Das ist momentan Gegenstand hauptsächlich der internationalen Normung auf ISO-Ebene, während das ganze Thema Kohlenstoffspeicherung auf Gebäudeebene oder auf Produktebene in Europa diskutiert wird, hauptsächlich ganz stark getrieben jetzt eben von der Bauproduktenverordnung. Und dann gibt es parallel dazu aber eben noch andere Bilanzierungsrahmen im Rahmen des IPCC, wo die Bilanzierungsregeln wieder etwas andere sind. Und momentan passiert oft, dass das so ein bisschen miteinander vermengt wird und das darf eben nicht passieren, dann bleiben wir nicht sauber.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass das transparent wird, was da dargestellt wird. Ich habe vor einigen Wochen auf der Autobahn LKW überholt, da stand drauf, klimaneutraler Baustahl. Ist erstmal eine Aussage, ja, aber wie ist das definiert sozusagen? Insofern, glaube ich, haben wir da ganz gute Karten.
Ich denke, dass uns die verpflichtende Ausweisung dieser Indikatoren zur Umwelt auch nochmal ein ganzes Stück weiterbringen wird, was die Transparenz angeht.
Wenn wir in Deutschland von Bau mit Holz sprechen, dann meinen viele immer Neubau, es fällt mir immer so auf. Dabei glaube ich tatsächlich, dass das Thema Renovierung ein sehr großer Markt ist und sein wird, vielleicht sogar ein größerer Markt als der Neubau. Hat das Thema Renovierung, Sanierung auch eine Relevanz für das Thema Normung?
Also es ist tatsächlich ein Thema, das wir mit aufgreifen werden müssen, weil wir dort teilweise doch wieder auch über neue Produkte vielleicht sprechen. Ich sehe es so ein bisschen gekoppelt. Auf der einen Seite haben wir sozusagen marktseitig Veränderungen, das heißt das Thema Umbau statt Neubau, also auch das, was du sagst, oder auch energetische Sanierung, Renovierung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Thema der veränderten Rohstoffbasis. Das heißt, wir werden auf alle Fälle uns um das Thema Produktinnovationen weiterhin kümmern dürfen. Das ist ja ein Thema, das alle Unternehmen umtreibt. Und ich bin auch immer total fasziniert davon, wie viele neue Ideen da kommen. Sowohl was eben vielleicht die Verwendung von Laubholz angeht, das Einbinden von Gebrauchtholz in Produkte, aber dann eben auch wiederum im Hinblick auf, wie setze ich diese Produkte später ein. Und da macht schon einen Unterschied, ob ich auf der grünen Wiese plane oder tatsächlich dann vielleicht im Bereich der Renovierung unterwegs bin.
Okay, machen wir an der Stelle einen Cut. Du hast einige Stichworte genannt, Umweltkennzahlen, EPDs, Kreislaufwirtschaft und Co. Das sind die Themen, die Normung in Zukunft beschäftigen werden. Und das schauen wir uns im zweiten Teil des Timber Talks an. Bis hierhin, vielen Dank.
Gerne.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.